Boah, ist das Wetter schön geworden hier heute. Echt toll. So, Herr Bayo, ihr Gläubigen, rutscht doch einfach nach vorne hier. Wir werden jetzt eine Stunde ungefähr zusammen sein, dann gibt es nochmal einen offiziellen Kaffee-Break und danach werden wir dann das Seminar abschließen mit einer Zeit, wo wir nochmal Lobpreis haben und auch verschiedene Segnungsstationen. Einiges deutet sich hier schon an, aber das erkläre ich dann nachher. Ich möchte euch aus einem genialen Buch vorlesen, besser könnte ich selber nicht ausdrücken. Halleluja, es ist nicht zu schaffen. Ist dir beim Lesen der Bibel auch schon mal aufgefallen, dass dieses Buch voller Unmöglichkeiten steckt? Also ich meine wirklich unmögliche Unmöglichkeiten. Es kann einem schwindelig dabei werden und einen geradezu verrückt machen. Da wird erzählt, dass die Welt aus dem Nichts erschaffen wird. Und 1000 Millionen Fragen bleiben dabei offen. Ein Mann soll ein Boot bauen, in das alle Tiergattungen der Welt passen. Wir lesen von ziemlich alten Leuten, die tatsächlich noch schwanger werden. Ein Stotterer wird Prinz von Ägypten und zum Befreier Israels. Ein Meer teilt sich und auf einmal sind Wege da, wo sonst keine waren. Ein ganzes Volk überlebt 40 Jahre in der Wüste. Brot und Geflügel fallen vom Himmel, fast wie im Schlaraffenland. Mauern stürzen ein. Feinde werden von unsichtbarer Hand bezwungen. Mächtige Königreiche kommen und gehen. Zeichen und Wunder im Himmel, Wunder und Zeichen auf der Erde. Kranke werden gesund, Tote werden auferweckt. Und das nicht nur einmal oder zweimal, sondern x-mal. Engelwesen aus einer anderen Realität erscheinen. Menschen hören die Stimme Gottes, erleben die Auswirkungen seiner Kraft und Nähe. Prophezeiungen erfüllen sich, Geschichte wird geschrieben. Ägypten, Assur, Babylon, Griechenland, Rom, das Volk Israel und die Stadt Jerusalem überleben sie alle. Und dann kommt Jesus. Wie er auf die Erde kommt, ist beispiellos. Wie er lebt und liebt, ist beispiellos. Wie er stirbt und den Tod besiegt, ist beispiellos. Da wird auf Wasser gelaufen. Die Augen von Blinden können wieder sehen. 5 McFish machen 5000 Männer satt. 12 ungebildete Hebräer stellen die Welt auf den Kopf. Nie mehr wird dieser Planet so sein wie vorher, denn der Himmel ist los. So, und jetzt kommst du mit deinen Unmöglichkeiten. Manchmal kommt es mir so vor, dass wir geradezu ein bisschen immunisiert sind. Wir lesen die Bibel und die Bibel besteht ja aus lauter Geschichten, Berichten, die unseren Verstand herausfordern. Also stellt euch mal vor, Jesus sammelt seine 12 Jünger mit dem Reserveapostel Matthias, nachdem Judas sich das Leben genommen hat, und dann sagt er zu ihnen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Also wir lesen das so und ja. Aber stell dir das mal vor, 12 Männer, Petrus war wahrscheinlich Analphabet. Die meisten Menschen waren damals Analphabeten, konnten nicht schreiben. Ich glaube, Petrus hat noch nie die Grenzen seines Landes verlassen. Also bis nach Indien sind die jedenfalls noch nicht gereist, ne? Wie der Thomas später. Und bis nach Persien und Germanien und weiß ich was, wo die alle hingegangen sind. Und dann 12 Männer, geht hin in alle Welt. Also in welche Richtung denn jetzt? Ja? Schicken wir 3 nach Norden, 3 nach Süden, 3 nach Osten. Wie soll das funktionieren? Also wenn du deinen Verstand einschalten würdest, würde der Verstand sofort sagen, das geht nicht. Das Entscheidende bei dem sogenannten Missionsbefehl ist ja, dass der endet und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mein Eindruck ist, erwachsene Menschen versuchen sehr schnell ihren Fokus auf den ersten Teil zu richten. Geht hin, macht, ja wie machen wir das? Tolle Projekte, Konzepte, wie jüngert man, wie baut man Gemeinde? Nichts dagegen, es ist gut, Strukturen und auch wir können lernen, wir müssen ja nicht alle Fehler immer wiederholen. Aber das Entscheidende war, ich glaube, wenn Petrus und Bartholomäus sich angeguckt hätten damals und gesagt hätten, oh Mann, haben wir jetzt auch die Konzepte parat, wie macht man in einer ganz anderen Kultur? Ist die Erde überhaupt eine Scheibe? Fällt man hinten runter? Das wussten die ja gar nicht. Die wussten das in der damaligen Zeit noch nicht. Was ist das Ende der Welt? Krefeld? Hannover? Himalaya, Neuseeland, weite Teile der Welt waren noch nicht mal entdeckt. Und Wenn du die Bibel mal aufmerksam liest, wirst du feststellen, na jetzt geht sie hinten rum, jetzt lass mal, wirst du feststellen, dass Gott oft seine Jünger in Situationen hineinschickt, die menschlich nicht zu schaffen sind. So auch dich und mich. Und Gott, warum macht er das? Macht er das, weil er uns nicht lieb hat, dass er uns so entblößt und dass er so den Larry raushängen lässt, würden meine Kinder sagen, ja, den Starken raushängen lässt und sagen, ja, guck mal, ich bin Gott, du bist ja nur ein kleiner Mensch. Das ist doch nicht seine Intention. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass in unserem Herzen wirklich das Herz eines Kindes ist. Was ist denn so typisch an Kindern? Ich habe ja vorhin erzählt, Matthäus 18, werdet wie die Kinder, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben, indem ihr werdet wie die Kinder. Was ist typisch für ein Kind? Das Normale ist, dass man einem Kind, wenn es in Liebe groß wird, beibringen muss, nicht jedem zu vertrauen, weil so viel Vertrauen in einem Kind schon drin ist. Geh nicht mit dem Mann auf den Spielplatz, der dir Bonbon schenkt. Das ist das Normale, weil ein Kind normalerweise, wenn es in einer Atmosphäre von Liebe groß wird, würde jedem vertrauen, würde überall mitgehen, würde alles machen. Wir haben in unserer Gemeinde mal so einen Versuch gestartet. Wir haben die Kinder vom Kindergottesdienst nach vorne eingeladen und dann haben wir einen großen Tisch hingestellt und dann haben wir Brüder, Männer aus der Gemeinde auf die andere Seite und dann haben wir gesagt, so jetzt springt mal in die Arme dieser Männer. Du hast sofort sehen können, ob ein Kind wusste, das sind die Arme von meinem Papa, dem kann ich vertrauen. Die sind gerannt und haben im fliegenden Bogen sich in die Arme von Papa geschmissen. Und du hast gemerkt, wo zum Beispiel Kinder von alleinerziehenden Eltern kamen. Also die waren manchmal verunsichert. Kann ich das tun? Wird mich einer auffangen? So sind wir genauso. Unser Leben hat uns gezeichnet. Manchmal kommt mir das so vor, als ob wir wie so ein kleiner Hund sind. Wenn man einen Hund streicheln will, dann wird sich zeigen, hat dieser Hund gute Erfahrungen gemacht oder nicht. Wenn der immer gestreichelt wurde, wird er das. Aber wenn du die Hand ausstreckst und der macht, welche Erfahrung wird er vorher schon gemacht haben? Dass die Hand, die sich ausstreckt, nicht immer nur segnet und immer Gutes tut, sondern auch mal. Und so ist es mit uns Menschen genauso. Wir sind oft gezeichnet von unserem Leben, von den Negativerfahrungen, die wir gemacht haben. Und die projizieren wir dann auf andere, die projizieren wir sogar auf Gott. Und da diese Furcht, die möchte Gott austreiben. Weißt du nicht, dass meine vollkommene Liebe deine Furcht austreiben will? Darum geht es heute in dieser kommenden Stunde. Ich habe euch zwei Geschwister, die ich gerne aber noch vorher vorstellen will. Das ist der Rainer und die Birgitta. Fangen wir mit der Birgitta an. Rainer, du darfst auch schon mal gern kommen. Das ist Birgitta. Birgitta konnte gestern Abend nicht da sein. Diese Frau, wunderbare Frau von Christian. Und Birgitta, du hast deine Geschichte, er hat schon gestern ein bisschen erzählt von eurem gemeinsamen Weg und ja, wie Gott euch dort geführt hat. Aber vielleicht erzähl mal deine Version, die ist auch spannend.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was der Christian gestern erzählt hat. So viel haben wir noch gar nicht ausgetauscht von gestern Abend. Aber ich erzähle jetzt einfach mal so, wie es aus meiner Sicht ist. Und wenn es sich wiederholt, dann ist es so. Genau. Also wir waren schon einige Zeit eigentlich recht vertrauensvoll mit Gott auf dem Weg. Und ich bin auch so zum Glauben gekommen mit dem Wunsch, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte auch so eine Beziehung zu Gott haben. Ich bin sehr traditionell groß geworden in einem sehr traditionellen religiösen Elternhaus und war wohl jeden Sonntag auch in der Kirche. Aber ich musste erst Christian kennenlernen, dass ich irgendwie gemerkt habe, es gibt auch Menschen, die vorher gar nichts mit dem Glauben zu tun hatten, sich dann bekehren. Das war mir so ganz fremd, das hatte ich vorher noch nicht so kennengelernt. Und dann bin ich halt auch so mal auf so einer Konferenz, also auch eine relativ charismatische Konferenz gewesen. Und da habe ich jemanden gesehen, eine Frau, die so ganz hingebungsvoll sich nach oben gerichtet hat und gebetet hat. Und für mich war das so ganz neu. Und ich habe gedacht, ja, das ist das, was ich haben will, so diese Beziehung. Ich habe gemerkt, die hatten Gegenüber. Und das kannte ich vorher nicht aus meinem Hintergrund, dass ich wirklich auch eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Ne? Und ja, da durfte ich dann auch reinwachsen. Und was mir so besonders gut an Gott gefallen hat, war eigentlich, dass er, ja, dass ich gemerkt habe, meine Persönlichkeit verändert sich total, wenn ich mit ihm gehe. So, ja, ich durfte mich verändern und weiterentwickeln und ich durfte auch heil werden in gewissen Dingen. Und das hat mich total fasziniert an Gott. Ja, und ich habe gedacht, ach ja, jetzt haben wir so lange miteinander, sind wir schon einen ganzen Weg gegangen. Und für mich, aus meiner Sicht, war das so, ja, Gott bereitet uns vor auf irgendwas ganz Besonderes. Wir hatten einen ganz besonderen Plan mit uns. Und darauf war ich auch schon ganz gespannt. Ja, ich habe gedacht, so jetzt erstmal müssen wir ein Stück heil werden und dann gebraucht uns Gott. Ja, so habe ich das und nutzt Gott uns beide dann auch irgendwie. Und ja, dann kamen wir aber in die Situation, das hat der Christian ja schon erzählt, denke ich, gestern, dass wir halt keine Kinder haben und ja mit großer Wahrscheinlichkeit auch keine haben werden. Und als wir in diese Situation kamen, habe ich zuerst gedacht, naja gut, vielleicht möchte Gott dann was anderes von uns. Wenn es nicht das ist, dann ist es vielleicht irgendwas, wo Kinder gar keinen Platz haben. So. Und dann habe ich, ich war schon sehr traurig, oder wir waren ja beide sehr tief betroffen und traurig und haben dann auch gesagt, ja, wir wollen jetzt auch so eine Auszeit nehmen, wir nehmen uns aus allem zurück, aus Gemeinde, und haben uns dann auch sehr zurückgezogen. Wir brauchten einfach auch eine Zeit, um zu trauern. Aber ich habe gedacht, naja, Gott wird uns einen anderen Weg zeigen. Und so einen Plan B hat er bestimmt für uns. Und der ist vielleicht ganz großartig, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann sind wir aber ja, in diesem Rückzug gewesen und wir haben dann auch geguckt, was könnte das denn sein, wollten uns neu orientieren und kamen dann aber in die Situation, so dass alle Türen zu waren. So dieses Gefühl, ich bin in einem Raum und egal zu welcher Tür ich gehe, die sind alle geschlossen und ich fühlte mich so richtig eingesperrt. Und das hat mich, ja, das war für mich ganz, ganz schlimm. Ja, also wenn ich jetzt einen weiteren Weg gesehen hätte, dann wäre das vielleicht noch in Ordnung gewesen. Aber ich habe gedacht, nee, das kann Gott nicht mit mir machen. Also auf der einen Seite keine Kinder zu haben. Ich bin Hebamme von Beruf. Da sieht man das natürlich auch noch mal aus einer ganz anderen oder ja aus einer Perspektive, noch einer anderen Perspektive. Aber dann auch keinen anderen Weg für mich zu haben, das ging für mich zu weit. Und da war für mich ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nein, das lasse ich auch nicht mit mir machen, auch nicht von Gott. Er müsste mir wenigstens eine Alternative geben. Das war nicht meine Verständnis von gerecht. Ja, also da hört es bei mir wirklich auf. Und ja, so kam es dann auch, dass wir uns von Gott auch, oder ich auch, mich von Gott sehr zurückgezogen habe und gesagt habe, nein, also solange da jetzt kein Weg ist, solange möchte ich jetzt von dir dann auch nichts mehr wissen. Das ist nicht in Ordnung, was du tust. Und ich konnte das nicht nachvollziehen, dass Gott mich so hängen lässt. Und das war eine sehr schlimme Zeit, weil vorher habe ich mit Gott immer sehr viel ausgetauscht und gesprochen auch. Ich hatte ein Gegenüber immer, das war mir auch so das Wichtige in meinem Christsein. Und dann habe ich mich aber selber verweigert und habe gesagt, nein, ich möchte jetzt auch nicht mit dir mehr reden. Ich will jetzt erstmal Abstand. Und habe dann gemerkt, nach einer Zeit, ich kann nicht mit Gott, aber ohne Gott konnte ich auch nicht. Das funktionierte beides nicht. Und da bin ich noch böser geworden und habe gesagt, habe so gedacht, ja, jetzt zwingst du mich doch wieder zu dir, weil ohne dich kann ich ja auch nicht. Und ich war so voller Ärger und Zorn, bis ich dann zu einem Punkt kam, wo ich gesagt habe, naja gut, ich sehe, es geht ohne Gott auch nicht, aber ich kann auch gar nicht so von mir alleine zu ihm hin. Ich möchte mal so einen Schritt wieder auf ihn zu machen. Und dann haben wir uns entschlossen, zu einem Seminar zu gehen und das war eigentlich sehr zufällig, sage ich jetzt mal. Wir sind nach Österreich gereist in diesem Sommer und haben gedacht, gut, dann gehen wir mal zu so einem Seminar bei der Maria Prean in diesem Missionswerk. Da wollten wir sowieso mal irgendwann mal hin. Und dann haben wir einfach das Seminar genommen, was zu dieser Zeit halt war. Das war wirklich nur eine Woche im August, im Anschluss an unseren Urlaub. Und da war eben ein Vaterherz-Seminar. Und ich habe noch gedacht, naja, also das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe gedacht, ob sich da überhaupt genug anmelden, hat dann noch angerufen, ob das überhaupt zustande kommt, weil ich dachte, ach, das hört sich jetzt nicht so spannend an, vielleicht fällt das sogar aus. Ja, also das war so meine Haltung, wie ich da reingegangen bin. Aber wir haben ja gesagt, gut, das, was da stattfindet, da gehen wir hin. Und dann habe ich so wirklich erlebt, dieser Urlaub war sehr schön, den wir vorhatten. Wir hatten vorher eine Fahrradtour gemacht an der Donau entlang und es war wunderschönes Wetter. Wir hatten eine wunderschöne Zeit auch zusammen, waren in Wien und mein Herz, das war schon ganz aufgeweicht in dieser Zeit. Und ich merkte so, naja, dann dachte ich, naja, vielleicht ist Gott ja doch gut und meint es doch gut. Und dann war mein Herz schon so ein bisschen offener. Und als wir hingekommen sind, habe ich wirklich so erlebt, wie Gott durch die, die dort gesprochen haben, wirklich auch zu mir gesprochen hat, ja. Und mir deutlich geworden ist, wie sehr sich auch Gott nach mir sehnt. Ja, also nicht nur, dass er mir gefehlt hat, sondern dass ich ihm auch gefehlt hat. Das kam so für mich raus. Und das hat mein Herz so erreicht. Und da war ich so überrascht auch von, ja, dass ich ihm fehle, dass er Sehnsucht nach mir auch hat. Und was mir auch so ganz wichtig geworden ist, ich habe ja sehr auch gesucht, was könnte mein Platz jetzt im Leben sein, war da auch richtig gehetzt und getrieben in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, was macht das Leben jetzt noch für einen Sinn? Ich habe gar keine Aufgabe, ich habe gar nichts, wofür ich mein Leben jetzt investieren kann. Und wurde darüber richtig panisch, weil ich war dann Mitte 30 und habe gedacht, naja, meine beste Zeit geht irgendwie dahin und ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Ich bin höchstens depressiv jetzt darüber geworden. Und dann durch diese Botschaft, dass Jesu Identität oder ureigenste Identität war, dass er der Sohn Gottes ist und dass es nichts Höheres gibt, als wirklich sein Kind zu sein, seine Tochter oder sein Sohn, das hat mich so erreicht und habe ich gedacht, das ist so richtig in mein Herz gefallen und ich habe gedacht, ja, dann brauche ich auch nicht weiter zu suchen. Dann ist das das Höchste, was ich erreichen kann. Und ich brauche nicht irgendeine tolle Aufgabe zu machen oder so, sondern ich habe ja schon das Höchste erreicht, wenn ich das an mich ranlasse. Und Gott hat wirklich in dieser ganzen, das war eine ganze Woche, mein Herz so bewegt und sich mir auch ganz neu vorgestellt. Hatte auch viele falsche Gottesbilder in meinem Kopf, sodass dass ich da Gott wirklich als liebenden Vater kennengelernt habe und gewusst habe, ja, wenn ich bei ihm bin, dann bin ich angekommen. Und da ist nichts, was mir fehlt. Und es war dann wirklich so, dass ich gewusst habe, es ist gut. Und ich kann das auch gar nicht so richtig erklären, ja, weil vorher war es eben gar nicht gut. Aber mit dieser Erfahrung, doch Gott sieht mich und er sehnt sich nach mir und ich darf einfach sein. Ich muss gar nichts. Also dieser Sinn kommt nicht aus einem aus einer Identität, die mir irgendjemand gibt von außen, ja, du hast jetzt die und die Position, sondern die Identität ist wirklich, dass er mich liebt und Ja, und seitdem ist auch ganz viel Friede in mein Herz eingezogen. Und ich kann sagen, ich brauche auch seitdem nicht mehr zu suchen, sondern es ist wirklich gut, wie es ist. Und wir sind sehr glücklich, so wie es ist. Und es fehlt dazu nichts mehr. Und was Gott sonst schenkt, das weiß ich nicht, aber so wie es ist, in seiner Liebe zu sein, das ist das, was ausreichend ist. Und wo ich nicht nur sage, es wird gut, sondern wo ich auch sagen kann, es ist gut, so wie es ist.
Dankeschön. Vielen Dank, Birgitta. Vor einer Mittagspause fragte jemand, muss man erst einen Burnout haben, ja, um Gottes Vaterliebe kennenzulernen? Und ich sage immer, es hilft ungemein, aber es ist nicht die Voraussetzung. So kann man manchmal sagen, oft sind die Erfahrungsberichte, die wir hier weitergeben, dass Menschen in einer bestimmten zugespitzten Lebenssituation Gottes Vaterliebe kennenlernen. Das ist aber auch generell so, ich kann mich nur an ein Zeugnis in meinem ganzen Leben erinnern, wo eine Frau mal gesagt hat, die war gottlos und kannte wirklich nichts vom Glauben. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat überlegt, meine Güte, mein Leben ist so voll mit so viel Guten, es muss einen Gott geben. Das war für mich das erste und einzige Zeugnis, was ich gehört habe. Normalerweise kenne ich es so, dass Menschen sagen, und dann war ich in Krankheit, dann war ich in Not und dann spitzte sich mein Leben zu und dann habe ich nach Gott gefragt. Und so ist es auch mit der Vaterliebe. Es mag die anderen Zeugnisse auch geben, aber sie sind doch nur sehr spärlich. Gottes Wort sagt, weißt du nicht, dass ich dich mit meiner Güte zur Umkehr treibe? Und wir sagen immer, nein, wissen wir nicht. Leider. Aber Gottes erstes Ziel und Absicht ist, uns mit seiner Liebe und seiner Güte zu ziehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann lässt er auch mal Druck zu und Schwierigkeiten und Engpässe und Dinge, die einfach nicht glatt laufen. Ich weiß jetzt nicht, was du erzählen wirst, aber ich vermute, es geht auch in die zweite Richtung.
Ja, mein Name ist Rainer, der war immer kleiner. Alle stehen mit dem Kopf über Wasser, nur Rainer war kleiner. Lebensmotto schlechthin. Kennt ihr das? Ja. Und ich denke mal so, wenn das Leben so aus so einer Lebensmotto besteht, dass man immer kleiner ist und alle anderen kommen an die Äpfel, dann fängt man an zu suchen. Genau, ich bin auch an zu suchen gefangen. Wo auch immer. In alle Richtungen. Es gab keine Vorgaben für mich. Ich habe gedacht, naja, versuchst du das eine, das andere und die Welt lag mir zu Füßen. Bis 17 Jahre habe ich gesucht, gefunden und wieder abgestoßen, weil es einfach ein ganz bestimmtes Bedürfnis in mir nicht gefüllt hat. Dieses mit dem Herzen angekommen zu sein. Das war nicht da. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe viele Dinge kaputt gemacht, zerstört, Menschen ja, zerstört in ihrer Beziehung. Aber ich hatte in mir eine Sehnsucht danach, hey, es muss etwas geben, was mein Herz voll macht. Und da ich eine Freundin hatte, und die hatte schon diesen Weg unternommen mit Jesus. Und es gab dann in den 70er Jahren, da kannst du dich noch erinnern, Happy Clappy, Jesus Freaks. Und hi, das ist richtig gut, diese Heiliggeist-Erfahrung. Da war ich natürlich dabei. Aber immer noch mit meinem halben Herzen. Immer noch mit meinem halben Herzen. Und ich habe wirklich effektiv danach gesucht, wie kriege ich dieses Loch zu? Dieses Happy Clappy, das war schon äußerlich ganz gut. Das füllte schon ein bisschen den Rand. Aber es war nicht so richtig zu Hause angekommen. Immer noch auf der Suche. Durch die vielen Systeme der Gemeinde und der vielen Bodenpersonal war mir das nicht immer gelungen, weil man immer der Rainer kleiner war. Weil andere Leute vorgezogen oder irgendwer hat über mich schlecht geredet und das sind alles so Sachen, die mich dann mehr oder minder an einen Punkt gebracht haben, wo alles zusammenbrach um mich herum. Ich wusste, wer ich war. Ich wusste, welchen Gott war. Aber es klappte irgendwie nicht. Es funktionierte nicht. Und das ist dieses berühmte Absturz, wo man an der Grundsohle des Lebens ankommt, wo man eigentlich nicht hin wollte. Ich wollte da nicht hin. Mit meinen Füßen in meinem eigenen Dreck zu stehen und zu sagen, hey, weiter geht's nicht. Mit Gott? Jesus, ja, okay, das war noch eine Option, aber es fehlte noch was. Mit meiner Freundin, okay, auch gut, aber wir hatten beide eine menschliche Herzbeziehung, aber nicht diese tiefe, intime Beziehung, nach der ich mich sehnte. Dann kam eine Situation, wo ich gedacht habe, na, wenn das das ist, das kann es doch eigentlich nicht sein. So Vaterherz und Herz und Kind sein, da kommt dann die ganze Kindheitsgeschichte wieder hoch mit der Vaterbeziehung. Mein Vater war selbstständig, keine Zeit. Meine Mutter war selbstständig, keine Zeit. Und ich war das Mittelkind. Ja? Zwei früher, drei hinterher. Also ich bin da irgendwie so mitgelaufen. Und das sind so Sachen, die prägen einen. Die prägen mich, die haben mich geprägt. Ich war mit mir alleine. Und immer noch mit mir alleine. Und diese Vaterherzgeschichte, die fing mich an zu interessieren. Hey, was steckt da drin? Verstehst du, was ist das? Und als ich die erste CD gehört habe über die Vaterherzbeziehung, da hat es bei mir gefunkt. Ah, boah, man kann mit allen fünf Sinnen den Vater erleben. Wahnsinn. Das wollte ich auch. Mit allen fünf Sinnen darauf zugehen, mich von ihm umarmen zu lassen. Das mit dem Umarmen, das hatte ich noch nicht so drauf. Also umarmen lassen von meiner Freundin, okay, von Freunden, okay, aber vom Papa umarmen, das war noch eine andere Geschichte. Da war noch diese Angstgeschichte aus dem alten Religionsgeschichten in mir drin. Distanz zum lebendigen Gott, Distanz, ja, ne? Der ist viel genauer, der guckt dir tief ins Herz rein, mit dem würdest du nichts zu tun haben. Eigentlich nicht. Und da bin ich da hingefahren, wir zusammen hingefahren und haben Papa erlebt. Völlig anders. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Der ist doch ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Der ist ganz anders, als andere Leute dir das erzählt haben. Der ist gar nicht so überpenibel und zeigt auch viele Haare in deiner Suppe, in deinem Leben. Der ist gar nicht so, wie manche Menschen um dich herum. Hey, du müsstest das noch ändern und das noch ändern und das noch ändern, dann bist du dabei. Auch einer war immer kleiner. War klar. Und diese Änderei, die haben mich genervt. Fürchterlich genervt. Und hier bei dem war es ganz anders. Da kommt Gott auf mich zu, hey, lass dich umarmen. Er ist widerspenstig. Oh, fühlt sich angenehm an, aber es war irgendwo nicht so ganz das drauf einlassen. Beim zweiten Mal war es schon besser, beim dritten Mal war es schon besser. Dann, es ging so Stück für Stück, Gott ließ sich Zeit mit mir. Und er sagte, hey, ich heile dich von innen nach außen. Du bist nicht mehr Rainer der Kleine, der immer kleiner war, sondern du bist mein Goldjunge. Wow, mein Goldjunge. Kam wieder die alten Geschichten los, was Papa aus mir machen wollte. Er wollte in irgendeinem Sportverein eine Torifea aus mir machen und mein Rückgrat ließ das nicht zu, also war ich davon mal abgeschnitten. Kann man sich ja vorstellen. Und 100 Meter Lauf in 4,5 Sekunden, das kann ich auch nicht. Da war nichts mit Goldjunge. Aber hierbei, mein Goldjunge, ging es um was anderes. Da ging es darum, wie Gott mich sieht. Ich habe mir gedacht, na, der hat ein ganz schlechtes Bild von dir. Der weiß ganz genau, wo du deine Ecken und Kanten hast. Der weiß ganz genau, wie du innerlich aussiehst, was du denkst, wo du dich reinbegeben hast, was du für Schäden und was du für Ursachen hinter dir hast, was du Scherbenhaufen hinter dir herziehst. All das sieht er. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass der in mein Herz kommt. In diesem Unrat willst du wohnen? Ja. Boah. Er wollte darin wohnen. Ja, klar, habe ich gesagt, dann komm. Komm in mein Herz, jetzt will ich es wissen. Und ich bin tränenüberströmt zusammengebrochen und habe gedacht, boah, so eine Vaterliebe. Genau das ist es, was ich brauche. Da bin ich dann völlig drin versoffen. Habe mich dann praktisch reingelegt und getrunken ohne Ende. Endlich zu Hause, endlich trinken, endlich die Liebe genießen. Und das Loch füllte sich, wie es eben auch schon gesagt ist. Es füllte sich. Und es wurde so viel, dass ich heute euch das weiter sagen kann. Hey, es lohnt sich. Es lohnt sich. Auch wenn du ein Scherbenhaufen bist. Auch wenn du ja, alles andere bist, auch wie Gott manche Menschen sich Christen vorstellen. Gott hat Liebe für dich. En masse. Er will dich von innen nach außen heilen und wiederherstellen. Er will dir alles geben, was du brauchst. Und das tut er mit einem sehr vorsichtigen, sehr langmütigen und sehr schonenden Liebe. Die ist unbegreiflich. Es geht manchmal mosaikartig Stück für Stück. Und manchmal gibt es auch so einen richtigen Schritt nach vorne, so einen 7-Meilen-Stiefel, so wie jetzt in Hannover. Ja, zu sagen, okay, ich schreibe einen Brief an Papa, er schreibt mir zurück, boah, hallo. Ich gehe unter den Sonnenschirm und ich gehe manche Situationen rein und kann mich darauf einlassen. Ich muss mich erst überlegen, was passiert da hinten. Ist das gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Mal sehen, mal schauen, mal einen Schritt drauf zu und zwei zurück. Sondern ich kann hingehen und sagen, hey Papa, du bist da. Kann mir nichts passieren. Und das ist etwas, was Gott an mir angerichtet hat.
Danke, Rainer. Ich habe euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Vielleicht können wir das einfach mal durchgehen lassen. Das ist eine Perle, die jeder bekommt. Ist leider keine richtig echte, aber ihr dürft die gerne mit nach Hause nehmen. Als Erinnerung an den Tag heute. Und dazu lese ich uns eine passende Stelle aus Matthäus Evangelium, Kapitel 13 vor. Das ist das Kapitel, wo Jesus ganz viele Geschichten erzählt, ganz viele Gleichnisgeschichten. Und unter anderem auch die bekannte Geschichte von der Perle. Das ist Kapitel 13, Vers 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Dinge, die auf dieser Welt ganz kostbar sind, wie zum Beispiel Perlen oder Diamanten oder auch Gold, sind alles Dinge, die unter immensem Druck entstehen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Perlen entstehen, wenn eine Muschel verletzt wird im Inneren. Zuchtperlen verletzt man ja wirklich, indem man einen Fremdkörper einführt. Und dann bildet sich diese Substanz Perlmut darum, das ist, glaube ich, jetzt sehr simpel ausgedrückt, das ist wahrscheinlich noch biochemisch viel komplizierter, aber bildet sich dieses Perlmut herum. Und das ist nachher die Perle. Wie entstehen Diamanten? Das ist Gestein, Edelsteine unter immensem Druck in den Tiefen der Erde. Und wie wird Gold und Silber hervorgebracht? Durchs Feuer. Es muss geläutert werden. Upsala. Es muss geläutert werden im Feuer. Der Goldschmied, der schürt das Feuer. Macht es heiß und dann wird Gold hineingetan und Schlacke wird ausgesondert. Interessanterweise das Wort Dokimat zum Griechischen für prüfen, prüfet alles und das Gute behaltet. Ne? Thessalonicher Brief, kennen wir die Stelle. Also wir denken zum Beispiel, prophetische Äußerungen müssen wir prüfen. Und dann denken wir müssen kritisch gucken, was ist daran echt, was ist unecht. Das ist total falsches Verständnis. Prüfet alles und das Gute behaltet. Das heißt, in jeder Prophetie Schlacke. Wie in jedem Gold erstmal Schlacke drin ist. Also für Gott ist das kein Problem, dass wenn wir Menschen Prophetien empfangen oder Geistesäußerungen in irgendeiner Weise, da ist was Menschliches drin, das weiß doch Gott. In jedem Gebet ist was Menschliches drin. Wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, weil wir Menschen sind. Und es geht eher darum, das Gold herauszuholen. Also Gott guckt uns nicht kritisch an die ganze Zeit und sagt, na, was ist jetzt göttlich, was ist dämonisch, was ist seelisch? Das ist gar nicht seine Absicht. Er weiß, dass wir eine Mischung sind von vielen, vielen Komponenten. Und seine Absicht ist nicht diese kritische, so wie der Lehrer, der immer eine Seite FFF, nicht für fein, fein, super gemacht, sondern falsch, falsch, falsch. Meine Güte, als meine Tochter mal nach Hause kam mit so einem Heft, ich hätte dieses Heft in meiner ganzen Gnadenlosigkeit dem Lehrer um die Ohren hauen können. Ich habe gedacht, warum streichst du die ganze Zeit alles an, was falsch ist? Daneben war so viel Gutes, da stand nichts daneben. Aber das ist so oft unsere menschliche Haltung, aber so ist nicht Gott. Gott ist so nicht. Weißt du, Gott schaut nicht auf das Sündige, weil für Gott ist Sünde kein Problem, nicht mehr. Es war ein Riesenproblem. Dafür hat er das Kreuz gesandt, uns gesandt als Geschenk. Da ist Jesus ein für alle Mal gestorben. Also für Gott ist Sünde nicht mehr das Problem. Und erstaunlicherweise für uns schon. Viele Christen, die ich kenne, die kreisen die ganze Zeit um ihre Sünde und tu es einfach hier vorne, Dankeschön. Um ihre Sünde, um ihr Fehlverhalten, um immer wieder hinfallen. Weißt du, hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist dämonisch, aufstehen ist göttlich. Also hinfallen ist normal. Die Bibel weiß das, das rechtfertigt die Sünde nicht. Also nochmal, Sünde war für Gott so kostspielig, dass er sein Blut, sein Herzblut Jesus dafür vergossen hat. Aber damit ist auch Sünde bezahlt. Deshalb sagt er auch, ihr könnt Vergebung nur empfangen, wenn ihr selber Vergebung gewährt. Wie kannst du Gnade als Geschenk nehmen wollen, wenn du selber nicht bereit bist, Gnade weiterfließen zu lassen? Das funktioniert einfach nicht. Gott hat ein anderes Problem mit uns. Dass wir diese Intimität, von der wir heute sprachen, dieses Vertrauen. Er sagt mir, gib mir, mein Sohn, dein Herz, dass wir unser Herz ihm nicht schenken. Weißt du, ich habe den Eindruck, ich mache das mal ganz simpel, dass wenn du deine Biografie, deine Lebensgeschichte anguckst, dann mündet das alles in die Frage, schenkst du mir, mein Kind, dein Vertrauen? Und Gott wird alle Hebel in Bewegung setzen in deinem Leben. Er wird Szenarien auffahren. Da denkst du, warum muss der Mensch durch solche Sachen durchgehen? Weiß ich auch nicht, aber eins weiß ich. Wenn dahinter am Schluss steht, mein Kind, vertraust du mir jetzt mehr, dann war es das wert. Ich wünsche niemanden die Dunkelheit, durch die ich vor 12 Jahren gegangen bin. Niemand. Die war für mich so schlimm. Aber es war sie wert. Ich sage nicht, dass Gott es vielleicht nicht auch anders geschafft hätte. Weiß ich nicht. Aber es war es wert, weil der Druck, der damals in mein Leben gekommen ist, hat mich zu ihm hingedrückt. Weißt du, du kannst nicht Druck vermeiden in deinem Leben, aber wir können mit beeinflussen, wohin der Druck uns drückt. Drückt er uns näher zu Gott hin oder drückt er uns von Gott weg? Da habe ich ein Mitspracherecht. Wir können durch falsche Entscheidungen können wir falsche Wege gehen. Gott lässt den Druck zu, um das Gold in unseren Herzen hervorzubringen, um die Perle hervorzubringen. Nun lesen wir hier dieses bekannte Gleichnis und ich habe dieses Gleichnis so oft gelesen und habe immer es so verstanden, ich bin der Kaufmann, der hingeht, die Perle zu kaufen. Denn das Reich Gottes, das Leben mit Gott, Klammer auf, Klammer zu, das ist doch das, wofür ich alles hingebe. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob man das nur in dieser Richtung lesen kann. Ich denke, das ist eine richtige Lesweise. Aber wenn ich meinen Gott und Vater kennenlerne, wenn ich Jesus kennenlerne, dann merke ich, er ist der Kaufmann. Er ist der Kaufmann, der die Perle in meinem Leben gesehen hat. Der etwas in mir gesehen hat, was so kostbar ist, was unter Schmerz geboren wird. Ja, ich glaube, als Gott mich damals in meiner tiefsten Dunkelheit gesehen hat, hat er eine Perle gesehen. So wie diese kleine Perle, die du jetzt in der Hand hältst, ja. Und er hat eine Perle gesehen und hat gesagt, für diese Perle bin ich bereit, alles hinzugeben, sogar mein eigenes Leben. Und ist auf die Welt gekommen, ist Mensch geworden und hat sein Leben für mich hingelegt. Kannst du das einen Augenblick mal an dich heranlassen? Gott sieht etwas in dir und in mir, in jedem Menschen, was so kostbar ist, dass er bereit war dafür, das Kostbarste, was er hatte, sein eigenes Herz, Jesus Christus, zu opfern. Das ist das Evangelium. Viele Menschen leben unter einer immensen Lebenslüge, dass sie nicht genug sind, nicht genug wertvoll sind, dass sie nicht ausreichen in Gottes Augen, dass sie nicht bestehen können. Viele Menschen sind mir begegnet in den letzten Jahren, die haben mir gesagt, ich bin noch ein Fehler, ich hätte gar nicht da sein sollen. Ich erinnere mich an einen Mann, der kam zu mir und sagte, ich bin eigentlich nur der Ersatz. Meine Eltern hatten schon ihre Familienplanung abgeschlossen, aber dann ist mein kleiner Bruder gestorben und dann haben sie noch einen Sohn gezeugt, das bin ich, und haben alle Erwartungen auf mich gelegt, dass ich sie jetzt glücklich machen soll. Und so hat er auch gelebt, sein Leben lang. Glücklichmacher für Papa und Mama. Andere Menschen sind gekommen, haben gesagt, ich war nicht geplant. Ich war zu viel. Meine Mutter hat mir das deutlich spüren lassen, dass ich eigentlich nicht mehr eingeplant war. Ich habe dann zu viel Arbeit gemacht. So viele Lebensgeschichten, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Dramatische Geschichten. Aber auch manchmal ganz unspektakuläre Geschichten, wo einer einfach sagt, ich bin unwichtig, ich falle gar nicht auf. Weißt du, ich kann im selben Raum sein und Leute können sagen, jemand zum Geburtstag gratulieren, es ist mein Geburtstag und sie sehen mich gar nicht. Es ist so, als ob ich unsichtbar bin. So viele Menschen haben mir gesagt, es kommt mir vor, als ob ich unsichtbar bin. Menschen gehen an mir vorbei, die sehen mich nicht. So, und jetzt komme ich und sage, du bist eine kostbare Perle. Gott sieht das Gold in deinem Herzen. Du bist ein Juwel. Für dich war Jesus bereit, alles, was er hatte, hinzugeben. Und das hat er nicht getan für ein Stück Dreck. Auch wenn wir manchmal sogar so empfinden können. Die Menschen haben mir das schon gesagt und haben gesagt, ich fühle mich eigentlich wie unwert, wie ein Stück Dreck. Meinst du wirklich, Gott würde das Kostbarste, was er im ganzen Universum hat, für ein Stück Dreck hingeben? Nein. Vielleicht magst du in dem Augenblick jetzt gerade, in der Phase, in der du bist, nicht den Wert sehen, nicht das Gold sehen, die Perle sehen, aber er sieht die Perle in dir. Er sieht etwas, für das er bereit war, alles hinzugeben. Und es ist nicht deine Leistung, erstaunlicherweise. Wir denken ja, oh Mann, der sieht das Potenzial in mir, dass ich eigentlich so ein zweiter Einstein wäre oder Sport, Kunst, Business, ja irgendwas, dass ich was Großartiges vollbringe. Es ist sicherlich toll, wenn Menschen Potenzial in sich spüren und das entwickeln. Da hat Gott ganz gewiss nichts dagegen. Aber die allermeisten Menschen sind ziemlich normal, empfinde ich. Also eins meiner Hobbys ist, ich setze mich gerne ins Café und gucke mir Leute an. Stundenlang. Und ich kann mich schlapp lachen. Also ich finde zum Beispiel Ellbogen total witzig. Ja, wenn ihr mal Ellbogen von Menschen anguckt, ich finde die so witzig, dass Gott Ellbogen erfunden hat. Die sind so knubbelig. Und dann Frauen, die schwanger sind, da können die mich ja totlachen, dass sie hier vorne das Baby bekommen. Die könnten es doch auch hier hinten bekommen, auf der Schulter, wäre auch praktisch. Ne? Warum hat Gott das alles so gemacht? Warum sehen wir so aus, wie wir aussehen? Jeder einzigartig, jeder ganz speziell. Und jeder meint, also die allermeisten denken, dass sie ja ziemlich normal aussehen. Ja? Wir sind alle sehr speziell, alle ganz der Papa. Ja, habt ihr Familien in der Gemeinde, die so ein frisches Baby haben, ja? Und dann stellen sie dir das Baby vor und du denkst, um Himmels Willen, keine Haare, schiefe Ohren, das arme Kind, ja? Aber die Eltern sind total verliebt in das Kind. Für die ist das schönste Baby auf der ganzen Welt. Auf jeden Desktop-Schoner wird das Bild drauf projiziert und denkst, so ein Kind, ja? Warum? Weil Augen der Liebe sehen anders. Für mich war meine Mama die schönste Frau der Welt. Und als ich kleiner Junge war, ich habe alle Menschen dick gemalt, weil meine Mama war dick. Mama, ja. Und die hat ein dickes rechtes und dünnes linkes Bein. Ich kann links und rechts bis heute nicht unterscheiden, fragt meine Frau. Aber als Kind habe ich das sehr gut. Alle Menschen hatten dickes rechtes und dünnes linkes Bein. Warum? Weil meine Augen haben meine Mama gesehen und für mein Herz sagte mir, das ist die schönste Frau auf der ganzen Welt. Das ist ja meine Mama. Ich habe die Perle gesehen. Und so sieht glaube ich, Gott auch dich und mich. Das heißt ja nicht, also heute weiß ich auch, meine Mama war übergewichtig, weil sie krank war und sie war behindert und so weiter. Kann ich auch sagen. Ne? Das bin ja auch ein bisschen weitergekommen in meinem Erwachsenwerden, aber mein Kinderherz hat was anderes gesehen. Weißt du, dass Gott an dieser Stelle sehr kindlich ist? Der kleine Prinz kennen ja einige, da heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und interessanterweise, diese Bibelstelle in 1. Samuel 16, wo der Prophet losgeschickt wird, König David zu finden, da heißt es ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht mit dem Herzen. Das steht ja wirklich, Gott sieht mit dem Herzen. Das im Hebräischen könnte man das übersetzen. Gott sieht, was im Herzen ist, sagt meistens die deutsche Übersetzung. Aber Gott sieht mit dem Herzen. Er sieht anders. Er sieht mit seinem Herzen etwas in dir und in mir, was so wertvoll ist, dass er bereit war, den Himmel zu verlassen. Und nochmal, das ist nicht deine Leistung. Das ist nicht etwas, was ihn beeindrucken könnte, was du durch deine Familienherkunft, durch den Adelstitel, ja, meine Frau ist ja auch eine von, Frau, die Frau von Matthias Hoffmann, ja. Ja, meine Frau ist richtig geadelt, sagt sie immer wieder. Das ist nicht etwas, was du leistest, was du hast, sondern etwas, was du bist. Du bist geliebt. Wir hatten das Thema heute schon. Und interessanterweise, und darauf möchte ich jetzt hinaus, kommt dieses Gold, diese Perle, dieser Diamant, wie auch immer du es beschreiben willst. Ich nehme mal jetzt das Bild der Perle, weil ich euch ja, ich habe euch leider nicht Gold geschenkt, ja, aber diese Perle, das kommt hervor unter immensen Druck. Das ist so. Das war selbst bei Jesus so, das war bei Paulus so, das war in der ganzen Bibel ist das so. Guck mal, all die großen Geschichten, ja, da wird erzählt einer eine Geschichte, dass er geheilt worden ist. Ja, was muss er vorher gewesen sein? Krank, oder? Da erzählt einer, dass er bewahrt geblieben ist in der Löwengrube. Hallo? Da war doch was. Der musste vorher in die Löwengrube. Da sind drei Männer durchs Feuer gegangen und sind nicht verbrannt, weil der vierte Mann, der Engel des Herrn, um sie herum war. Ja, aber sie waren im Feuer drin. Merkst du, was die ganze Bibel ist? So voller Unmöglichkeiten. Herzen werden geprüft, damit das Unvergängliche hervorkommt. Das ein Ehepaar, die kriegen kein Kind. So wie es vielen, Tausenden auf dieser Welt geht. Die einen werden bitter und die anderen drückt der Druck näher zu Gott. Und für mich ist das so stark, wenn ihr das sagen könnt, so, natürlich, ihr würdet euch immer noch freuen über ein Wunder an dieser Stelle, aber ein viel größeres hat stattgefunden, dass ihr euren Frieden in Gott gefunden habt. Wie viele Menschen auf der Welt haben keinen Frieden? Ich bin Seelsorger, ich sag euch, ich hatte einen crazy Nachmittag. Zwei heftige Seelsorgetermine. Erster Seelsorgetermin, eine Schwester kam zu mir, die sich nun über bei Gott beklagte, dass sie keinen Mann bekommt von Gott. Danach ein zweites Seelsorgespräch, kam ein Ehepaar, die beklagten sich nun, dass Gott nun genau diesen Mann und diese Frau ihnen gegeben hat. Die eine wollte rein in die Ehe, die anderen wollten raus. Darum sagt Paulus, haben als hätte man nicht. Die, die verheiratet sind, die sollten eigentlich so leben, dass sie einfach zufrieden sein können. Haben, als hätte man nicht. Daran ruhen können. Weißt du, das, was du gerade hast, das kann dir sofort genommen werden. Dann kriegst du ein Baby, ja? Ich weiß noch, als Gott uns das Baby gegeben hat, wir hatten anfangs auch Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Und dann war mein Sohn in der Hand. Und das erste Gedanke war, oh Mann, der könnte sterben. Ja, kann er. Du kannst sterben, jeden Augenblick. Haben, als hätte man nicht. Und du kannst es nicht festhalten. Jeder Tag ein Geschenk, jeder Augenblick ein Geschenk. Wer in der Liebe des Vaters ankommt, ich glaube, der kommt in so einem Raum des Vertrauens nach Hause, dass er sagen kann, wie Hiob, der hat es gegeben, der hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das kann man nicht so sagen. Das kann man nur sagen, wenn man weiß, es gibt etwas viel, viel Größeres, was über allem drüber ist, was mir niemand nehmen kann. Mein Papa kann mir niemand nehmen. Meine Frau, meine Kinder, mein Ruhm, meine Gesundheit, mein Verstand. Ja, ich meine, hallo, in einer Zeit, wo so viele Menschen dement werden. Ja, wer kann dafür sich garantieren? Der Friede, der Wohlstand, das, was wir hier erleben. Also ich darf ein bisschen um die Welt herumfahren, Freunde. Wir wissen noch gar nicht, wie privilegiert wir sind. Die meisten Menschen, die ich treffe, irgendwo auf der anderen Seite der Welt, also da jeder von uns, jeder Hartz-IV-Empfänger lebt im Paradies, gemessen an den Freunden. Kommt eine große Gemeinde in Lateinamerika, 1500 Geschwister, nicht eine einzige Familie ist fähig, uns aufzunehmen zu Hause. Warum? Weil die in ein, zwei Zimmerwohnungen wohnen. Aber dann nicht zu zweit, sondern mit 5, 6, 7, 8, 9 Leuten. Schlafen die in einem Bett. Das ist normal für die. Wir sind so privilegiert an so vielen Stellen. Ich komme nochmal auf die Perle zurück. Gibt es etwas in deinem Leben, wo Gott in der Vergangenheit oder vielleicht gerade dabei ist, diese Perle zu formen? Und wie gesagt, das entsteht unter Schmerz. Da ist eine Verletzung, da bildet sich was drum. Wie gesagt, da ist Druck, wenn der Edelstein in der Tiefe gepresst wird. Und da muss er nochmal geschliffen werden, weil sonst ist er auch nur ein oller matter Klumpen. Ja? Und das Gold muss in Feuer hinein, damit die Schlacken rauskommen. Das ist normal. Gott hat damit nicht das Problem. Er weiß, dass wir in Prozessen drin sind. Dass keiner von uns fertig vom Himmel fällt. Aber es ist ihm wert. Er möchte das Gold in deinem Herzen zum Glänzen bringen. Er möchte diese Perle hervorholen. Ich hoffe, du verstehst das, aber ich glaube wirklich, dass die Perle, die er gerade dabei ist, in deinem Leben zu formen, die wird mal in der Krone meines Königs sein. Dieser Diamant, die wird in der Krone meines Königs sein. Dieses Gold wird glänzen in der Gegenwart Gottes. Woher kann ich das wissen? Woher bin ich gewiss? Weil die ganze Bibel davon voll ist. Lies mal nach bei dem Apostel Paulus. Hallo, Apostel Paulus, der war dabei, wo mega Wunder passiert sind. Der hat einmal sehr lange gepredigt, dass einer aus dem Fenster rausgefallen ist, er schnell nach unten gelaufen, hat ihn wieder von Toten auferweckt. Also der hat wirklich Zeichen und Wunder erlebt. Und dann berichtet dieser Apostel Paulus an mehreren Stellen im 2. Korintherbrief, was ihm alles passiert ist. Lesen wir das mal nach. 2. Korinther 9. Ich nehme mal 11, das gefällt mir noch besser. Vers 22. Jetzt kommt er so ein bisschen, er macht das ein bisschen ironisch, weil einige haben sich als Superapostel aufgespielt in der Gemeinde und haben gesagt, na, der Apostel, das ist doch der Paulus, der Kleine, so heißt er doch schon, ja? Ne, Rainer? Paulus, der Kleine. Problem kennen wir schon. Sie sind Hebräer, Vers 22. Ich bin das auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, das bin ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich werde jetzt unsinnig. Ich bin sogar noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger empfangen. Das ist 5-mal die Todesstrafe. Weißt du das? 5-mal. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu allem dem der tägliche Andrang zu mir, nämlich die Sorge für alle Gemeinden. Paulus, hey, mit dir stimmt doch was nicht, könnten wir sagen. Also wenn du ein gerechter Mann Gottes bist. 5-mal bist du ausgepeitscht worden. Das ist dasselbe, was Jesus erlebt hat, ja, gegeißelt worden. Die Juden haben 40 minus 1, also 39 Schläge, weil man könnte sich ja verzählt haben bei den Peitschenhieben. Und man hat so einen Erfahrungswert, mehr als 40 überlebt man nicht. Das ist so ganz kurz vor dem Tod. Das hat er 5-mal erlebt. Eine ganze Nacht, also schiffbrüchig, eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Also das Mittelmeer ist ja zwar schön, aber eine ganze Nacht möchte ich da drin nicht verbringen. Hallo, seid ihr noch da? Warum? Ich sagte, das war die Jüngerschaftsschule für unseren Apostel Paulus. War der so ein harter Brocken? Ja. So wie du und ich auch. Ein Juwel, das poliert werden muss. Eine Perle, die entstehen soll. Guck mal, sein Name war Saulus. Ne? Saul, in Anlehnung an den großen König Saul. Das war so das Urmodell. Da haben seine Eltern dran gedacht. Die Eltern haben ja bewusst diesen Namen gegeben. Oh, das soll mal der Große werden. Der große Macker. Und dann begegnet ihm Jesus vor Damaskus. Und er stellt auf einmal fest, ich habe nichts verstanden. Ich habe gedacht, ich tue das Richtige und verfolge die Christen. Und stell fest, ich bin Mörder geworden dabei. Ist ja schon mal bewusst geworden, dass Saulus, Paulus später, wahrscheinlich ein Leben lang mit diesem Makel leben musste, morgens ins Spiegel zu gucken, zu sagen, ich bin ein Mörder. So wie David, so wie Moses. Tolle Glaubenshelden, oder? Und dann stell mir vor, dass der Apostel Paulus irgendwo gepredigt hat, vollmächtig in Ephesus oder so. Ne? Und dann legt er am Schluss allen die Hände auf, touch, 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 berühre, Heiliger Geist, komm und Zeichen, Wunder geschehen. Dann kommt auf einmal so ein zärtliches Mädchen auf ihn zu und sagt, du und ich bin die Delia. Und meine Mama, mein Papa hast du in Damaskus umgebracht. Puh. Wie lebt man ein Leben lang mit so einer Schuld? Du kannst sagen, ja, ist alles vergeben. Klar, alles vergeben. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die sind vergeben, wie eine Abtreibung, die du vielleicht mal als junges Mädel irgendwo gemacht hast oder vielleicht hast du irgendwas an irgendeiner Stelle mal gesündigt in deinem Leben und das ist längst vergeben, aber es kommt immer wieder. Immer wieder, es wird Teil deiner Biografie, es gehört dazu. Es ist wie, weißt du, und jetzt ist die entscheidende Frage, bildet sich da Permut drum oder ist es nur eine offene Wunde? Immer wieder eitern wird und immer wieder Anklage hervorbringen wird und sagen wird, siehst du Versager, du Sünder, du Nichtsnutz. Das will der Teufel machen. Aber Gott hat ein anderes Programm. Er sagt, ja, da ist etwas Schlimmes passiert in deinem Leben, vielleicht sogar was Traumatisches, so nennt man das ja heute. Ne? Aber dann lass meine Liebe ran. Lass meine Liebe das ummanteln. Vielleicht die dunkelste Stunde in deinem Leben. Ich kann das für mein Leben sagen. Diese dunkelste Stunde meines Lebens, die tiefste Nacht, die muss ich nicht mehr verdrängen. Also ich finde die auch nicht cool und super, aber ich weiß, Gott hat einen Segen draus gemacht, weil seine Liebe ist da dran gekommen, hat es ummantelt und hat eine Perle draus gemacht. Und jetzt kann ich mit dem Trost, mit dem ich getröstet worden bin und ich habe wirklich eine Menge Trost gebraucht, kann ich jetzt andere trösten. Ich verstehe die Situation nicht. Also wenn Menschen mich fragen, muss man denn erst, also hallo, du bist ein geisterfüllter Mann Gottes und dann bist du so abgerutscht und so, also dass du Selbstmordgedanken hattest und sowas, ja, ist ja ganz furchtbar. Ja, ich schäme mich. Das war nicht gut. Ich glaube, man könnte es anders hinbekommen, man könnte es besser hinbekommen, so wie wahrscheinlich du in deiner Lebenssituation auch, oder? Aber ich habe meine Scham und meine Versagen und meine Dunkelheit ihm gebracht. Und jetzt kann ich mich wieder sehen lassen, weil er eine Perle draus gemacht hat. Du, wir sprechen über Prozesse, weißt du, das ist nicht mit einmal gegessen oder so. Also ich kann jetzt erzählen aus einer Vergangenheit, aber ich bin wieder in neuen Prozessen drin und es entstehen neue Perlen mittlerweile. wo Gott immer noch dabei ist, mein Herz zu manteln, die Schlacke auszusondern, Druck in Power zu verwandeln, um mich zu der besten Version meiner selbst zu machen. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das ist, ne, denkt an Michelangelo, da muss noch eine Menge weggehauen werden in meiner Persönlichkeit, damit der Matthias sichtbar wird, den Gott sich gedacht hat. Aber er ist dabei und ich spüre das. Manchmal macht er das ganz behutsam, poliert an mir rum, manchmal schlägt er richtig. Und ich denke, oh, jetzt schlägt er mich, aber er schlägt mich ja nicht kaputt, er schlägt das weg, was weggehört. Wenn Gott kommt und etwas wegschlägt, dann macht er uns nicht kaputt, Freunde. Er verändert uns, er will, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir so schön werden wie Jesus. Kennt ihr das, wenn Eltern so am Sonntag, ne, bei so einem schönen Wetter, dann stolz ihre frische Geburt, ihre Neugeburt dann ausfahren im Kinderwagen und dann gehen sie so durch die Nachbarschaft und hoffen natürlich, dass alle Nachbarn rauskommen, ihr Baby angucken und dann wird sofort immer, ja, nach wem sieht er denn aus? Nach Mama oder Papa? Ne? So. Und dann sagt man, das ist ja ganz der Papa. Weißt du, so guckt Gott dich an und sagt, weißt du, die beste Seite von dir, das ist der Jesus, den man in dir sieht. The best part of me is the Jesus you see in me. Mal jemand ein Lied draus gemacht. Beste Anteil von mir ist der Jesus, den du in mir sehen kannst. Das ist absolut biblisch. Kannst du nachlesen. Paulus spricht davon, dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. Dass wir verwandelt werden in seine Herrlichkeit. Durch das Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Ganz der Papa. Könnte ich dich heute gewinnen, dass du auch die Prozesse, durch die du gerade gehst, mal in einem neuen Licht betrachtest und sagst, oh, ist ja nicht nur ätzend und furchtbar, all die Probleme meines Lebens, wodurch ich gehe, sondern dass du sagst, hey, Jesus ist gerade dabei, eine Perle zu machen. Und die soll für ihn strahlen. Und auch der Schmerz, der da ist, vielleicht sogar Schuld und Versagen. Selbst das kann er. Ich glaube, dass David nach dem Ehebruch mit Bathseba seinen Gott noch mehr geliebt hat. Rechtfertigt das Ehebruch niemals. Aber wem viel vergeben ist, der liebt viel. Gott kann aus dem größten Mist noch Dünger machen, sagen wir immer. Ja? Er kann aus den größten Scherben Herrlichkeit machen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Augenblick, dass einfach nimm doch nochmal die Perle so in deine Hand. Wie gesagt, es ist nur Kunst, aber prophetische Zeichenhandlung. Halt sie doch mal einen Augenblick so fest und vielleicht legst du einfach die Hand mit der Perle mal auf dein Herz. Schließ die Augen und sei einfach einen Augenblick jetzt einfach so vor Jesus, vor unserem König Jesus. Er ist das Vaterherz Gottes in Person, unser geliebter Jesus. Er ist der Mann der Schmerzen und kein anderer hat so wie er Schmerz in Herrlichkeit verwandelt. Dort, wo der Teufel dachte, er hätte gesiegt und er hätte den Triumph, er hätte Jesus zerstört, er hätte ihn kaputt gemacht, da hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht. Und dasselbe ruft er jetzt aus über deine Lebenssituation, über deine großen Dunkelheit, über dein Unvermögen. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du die vielen Prozesse, in denen wir alle sind, jetzt so nimmst. Alle Schmerzen, die da sind, alles zu kurz kommen, das Versagen anderer Menschen und unser eigenes Versagen, komm und lager dich da drauf, brüte du darauf, brüte was Neues aus, neues Leben. Verwandel uns, verkläre uns. Verherrliche Jesus in uns. Gestalte das Bild Jesu in uns. Wir möchten so gerne strahlen. Danke, Jesus, dass du etwas in uns gesehen hast als Kaufmann, dass du die Perle schon gesehen hast und dass du bereit warst, den Himmel, die schönste Herrlichkeit zu verlassen, um zu uns zu kommen, weil du uns so sehr liebst. Oh Jesus, mein Jesus, eine Ewigkeit wird nicht reichen, dir Danke dafür zu sagen. Danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du für meine Perle bereit warst, alles zu bezahlen. Es tut mir leid, dass ich selber oft die Perle gar nicht sehe, den Wert meines Lebens gar nicht richtig erkenne und einschätzen kann. Dass ich oft zu hoch oder zu niedrig von mir denke, aber nicht irgendwie so in deinen göttlichen Kategorien. Danke, dass du heute jetzt in diesem Augenblick mir sagst, wie kostbar ich für dich bin. Unendlich kostbar. Teuer bezahlt, nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem Blut Jesu. Mit dem Herzblut deiner Liebe. Heiliger Geist, zeig meinem Herzen, lehre meinem Herzen, bring es zur Ruhe da drin, dass ich unendlich geliebt bin. Dass wir alle unendlich geliebt sind. Und dass uns nichts passieren kann, weil du bei uns bist. Und dass du selbst die schlimmsten, schlimmen Dunkelheiten verwandeln kannst, wie es im Psalm 139 heißt, Finsternis ist Licht bei dir. Du kennst keine Finsternis. Selbst meine Dunkelheit machst du hell. Danke dafür. Jesus, und jetzt bitte ich dich, dass du diese Perlen nimmst, die Perlen unseres Lebens, und dass du sie in deine Krone einpflanzt, dass wir dort strahlen und funkeln zu deiner Ehre. Dass all das Schlimme, durch das wir gehen, ein Trost wird für die Menschen und ein Lob wird für dich. Danke dafür. Versöhne uns mit unserer Biografie. Bring deinen Frieden, deinen Shalom in unsere Herzen. Amen. So, ich glaube, jetzt können wir wieder eine Kaffeepause vertragen. Was? Oh Mann, das geht zu Herz. So ist es auch gemeint. Wir gucken mal auf die Uhr. 3:10. Um 3:30 lade ich euch ein, dass wir hier wieder zusammenkommen. Okay?